Stellen Sie sich mal vor, spätes 18. Jahrhundert, ein mächtiger Adliger in Polen, das gerade teilweise unter österreichische Herrschaft gefallen ist, der beschließt, deutsche Bauern auf seinem riesigen Landgut anzusiedeln. Klingt erstmal nach einem klaren Plan, oder? Aber wie sah das dann wirklich aus? Wir schauen uns heute genau diese Geschichte an. Die deutschen Bauernkolonisten in der Ordinatia Zamojska, das war ein riesiges Landgut im damaligen österreichischen Galizien. Unsere Grundlage ist eine detaillierte historische Untersuchung von Richard Orlowski aus dem Jahr 1957. Wir gehen für Sie den Kernfragen nach.
No, das ist eine wirklich aufschlussreiche Fallstudie zur Siedlungspolitik unter Kaiser Joseph II. Der war ja bekannt für seine umfassenden Reformen. Seine Ziele waren ziemlich klar: Germanisierung, Modernisierung der Landwirtschaft und loyale Untertanen schaffen. Die Ordinatia Zamojska, das ist, muss man sagen, eine Art riesiger, unteilbarer Familienbesitz gewesen, mit eigener Verwaltung. Die schien da unter Andrzej Zamojski ein guter Partner zu sein. Er hat dann 1784/85 zugestimmt, über 90 deutsche Bauernfamilien aufzunehmen. Also, was war der Deal und wie lief's dann wirklich?
Okay, packen wir das mal aus. Was wurde den Kolonisten denn versprochen? Anscheinend ja ziemlich viel. Jede Familie sollte rund 13 Hektar Land bekommen. Zu erblicher Pacht, also Felder, Wiesen, Gartenland. Dazu ein Haus nach staatlichem Vorbild, Stall, Scheune.
Richtig. Und sogar Vieh und grundlegende Geräte, also Pflug und Ecke, wurden gestellt. Das war allerdings auf Kredit, das muss man sagen. Rückzahlbar nach 6 Jahren.
Ah, okay.
Diese 6 Jahre waren Teil der sogenannten Wolnisna. Das war eine Befreiung von fast allen Abgaben für die Anfangszeit. Danach kam dann ein fester Pachtzins, der Zünsch, gestaffelt nach Bodenqualität.
Und Frontdienst? Mussten die auch ran?
Ursprünglich war da kaum was vorgesehen. Später kam aber dann doch 8 Tage bezahlte Arbeit pro Jahr hinzu. Wichtig war auch, sie bekamen kostenloses Brennholz aus den Wäldern der Ordinatia und standen unter dem besonderen Schutz der österreichischen Behörden. Also der Gutsherr konnte die nicht einfach kündigen. Dafür brauchte er die Zustimmung vom Bezirksamt.
Das klingt doch auf dem Papier erstmal nach einem ziemlich attraktiven Paket, oder? Man könnte meinen, die idealen Siedler treffen auf, ideale Bedingungen.
Das war die Theorie, ja. Die Praxis sah dann doch komplexer aus. Die Verwaltung der Ordination tat sich durchaus schwer, alles wie versprochen bereitzustellen. Also Bauholz beschaffen, Felder vorbereiten für die erste Saat. Das kostete halt Geld und band Ressourcen, die nicht immer da waren.
Verstehe. Und die Kolonisten selbst? Waren das denn die fleißigen, genügsamen Musterbauern, wie die österreichische Propaganda sie vielleicht dargestellt hat?
Nicht unbedingt, nein. Die Quellen, die Orlowski da zitiert, die zeichnen schon ein gemischtes Bild. Sobald die Freijahre vorbei waren, gab es wohl oft Streit um die Pachtzahlungen.
Ach was?
Ja. Manche Kolonisten weigerten sich zu zahlen, ließen Felder brach liegen. Es gab Berichte über Vernachlässigung der Höfe, auch über übermäßigen Alkoholkonsum, Schlägereien.
Untereinander.
Untereinander, aber auch mit Forstpersonal, zum Beispiel wegen Holzdiebstahls. Einige Familien sind sogar wieder abgehauen, geflohen.
Okay, hier wird's ja wirklich interessant. Also keine heile Welt. Gab es denn auch Probleme von Seiten der Gutsverwaltung? Also jenseits der Lieferschwierigkeiten.
Ja, die gab es. Vor allem durch die Pächter der einzelnen Güter, die Ordinatia oft verpachtet hatte. Es gab Versuche, den Kolonisten zusätzliche Lasten aufzubürden oder sie entgegen der Verträge zu mehr Frontdiensten heranzuziehen. Einfach weil Arbeitskräfte auf den Gutshöfen knapp waren. Es scheint so, als hätten beide Seiten die Vertragsdetails oft, ignoriert, wenn es gerade passte. Das führte natürlich zu Konflikten und Missbrauch.
Aber die Kolonisten haben sich das nicht einfach gefallen lassen?
Nein, die nutzten durchaus auch die Situation. Sie haben zum Beispiel teilweise mehr Land in Besitz genommen, als ihnen eigentlich zustand. Sie wussten ja um ihren Schutzstatus durch das Bezirksamt.
Also was bedeutet das jetzt alles? Der große Plan traf auf die, menschliche Realität mit all ihren Facetten.
Genau.
Andrzej Zamojski selbst scheint ja ziemlich enttäuscht gewesen zu sein.
Das kann man wohl sagen. Er hat ja dann die Aufnahme weiterer Kolonisten gestoppt, obwohl welche ankamen. Und er ließ verlassene Kolonistenstellen sogar wieder mit Einheimischen besetzen, was ja eigentlich entgegen der ursprünglichen Vereinbarung war, bevorzugt Deutsche anzusiedeln. Diese Untersuchung von Eulowski zeigt halt sehr eindrücklich, wie weit Ideal und Wirklichkeit bei solchen staatlich geförderten Siedlungsprojekten auseinanderklaffen können. Die anfänglichen Privilegien, diese Wollnitzner und der Schutzstatus, die haben die Kolonisten zwar teilweise geschützt und ihnen Startvorteile gegeben, aber sie waren eben nicht die erhofften Überbauern und die Gutsverwaltung war auch nicht immer der faire Partner. Und diese Integration war alles andere als reibungslos. Ihre Situation hat sich zwar oft über Generationen verbessert, teils eben durch die Startvorteile, teils aber auch durch Assimilation. Viele Nachfahren konnten später gar kein Deutsch mehr.
Das bringt uns zu einer letzten Frage für Sie. Wenn solche gut gemeinten Pläne zur Ansiedlung und Integration auf diese ganze Komplexität menschlichen Verhaltens und lokaler Interessen treffen, was können wir daraus lernen? Vielleicht sogar für heutige Debatten über Migration und ja, über das Management von Erwartungen auf allen Seiten. Das ist sicher etwas zum Nachdenken für Sie zu Hause.